SRF 3.
Ein Ölmanager ohne Politerfahrung. Donald Trump möchte den CEO eines Ölkonzerns auf den Sessel des US-Außenministers hieven. Wir fragen, wer ist der Mann? Hohe Haftstrafen für zwei Schlepper. Ein italienisches Gericht urteilt im Fall der Schiffskatastrophe im Mittelmeer mit 800 Toten. Wir fragen, wurden die Richtigen verurteilt? Teures Gesundheitswesen in der Schweiz. Auch 2017 und 2018 wachsen die Kosten ungebremst weiter. Wir fragen, gibt es tatsächlich kein Gegenmittel? Nebliges Wetter auch morgen. Außerhalb der grauen Suppe wird es aber immer sonniger. Am Mikrofon Daniel Hubacher. Er hat keine klassische Politkarriere durchlaufen, keine Diplomatenausbildung und genau deshalb sei er der Richtige, sagt Donald Trump und will Rex Tillerson zum künftigen Außenminister der USA machen. Tillerson ist Chef des mächtigen texanischen Ölkonzerns ExxonMobil. Sein gesamtes Berufsleben hat er diesem Unternehmen gewidmet. Beat Soltermann in Washington, was weiß man denn sonst noch über Rex Tillerson?
Er ist 64 Jahre alt, ist verheiratet, kommt aus Nord-Texas, besitzt dort eine Ranch und eine Pferdezucht und er hat sein ganzes Leben für ExxonMobil gearbeitet. Den Konzern führt er seit 2006 auch. Rex Tillerson ist in vielen Dingen ähnlich wie Donald Trump. Er ist ein Geschäftsmann, reich, ein gewiefter Taktiker und Verhandler, der auch mal impulsiv sein kann.
Tillerson soll nun also Außenminister der USA werden. Seine Nähe zu Russland und dass er ein Politikneuling ist, sorgt nun auch für Wirbel. Warum setzt der künftige amerikanische Präsident auf einen Wirtschaftsführer für dieses wichtige Amt?
Weil Rex Tillerson über ein wahnsinnig großes Netzwerk verfügt, nicht nur in Russland, und weil er sich von ihm erhofft, dass er als Außenpolitiker wie ein Geschäftsmann agiert. Als Chef von ExxonMobil hat Rex Tillerson mehr Angestellte unter sich als der US-Außenminister. Der Energiegigant ist auch in mehr Ländern vertreten als die USA. Vor allem aber muss er strategische Entscheide in schwierigen Regionen treffen, im Nahen Osten, Russland, anderen Gegenden, die 40 bis 50 Jahre lang gut sein sollten. Das ist es denn wohl auch, was Trump überzeugt hat, diese realistische, pragmatische Außenpolitik, keine klassische Diplomatie also. Aber eben, nicht alle sehen das so optimistisch wie Donald Trump.
Sie sagen es, nicht nur Demokraten sind aufgeregt über die Nomination von Tillerson, auch der republikanische Senator John McCain zum Beispiel sagt, das Thema Russland werde bei der Anhörung im Senat sicher ein Thema sein. Wie hoch ist denn die Chance, dass der Senat Trumps Entscheidung noch kippt?
Also was man jetzt sicher sagen kann, ist, es wird viele Fragen geben, genau zu diesen Interessenskonflikten, die Sie erwähnt haben. Hat Tillerson künftig die Interessen der USA im Visier oder doch die seiner aktuellen Geschäftsfreunde, zum Beispiel von Wladimir Putin? Er wird sich auch von all seinen ExxonMobil-Aktien trennen müssen im Wert von über 200 Millionen Dollar. Auch das ist sicher ein Thema. Damit er sein Amt tatsächlich antreten kann, braucht er 51 der 100 Senatorinnen und Senatoren hinter sich. Es wird sicher kein Sonntagsspaziergang, das kann man jetzt schon sagen, aber ich denke, am Schluss sollte er es schaffen.
Nun sind also die wichtigsten Nominationen für die künftige amerikanische Regierung gemacht. Beat Soltermann, Ihr Fazit?
Also man kann sagen, das Team Trump ist sicher männlicher, reicher, weißer und natürlich politisch konservativer als jenes von Präsident Barack Obama. Es fällt auf, dass Trump nicht wirklich auf Washington Insider setzt, traditionelle Republikaner also. Aber dennoch sind alle Nominierten in den USA und der Welt bestens vernetzt, gehören zu den Movers and Shakers, zu den Taktangebern. Vier Positionen bis jetzt sind mit Bankern besetzt, so viel also zur Rhetorik gegen Wall Street, weitere mit Geschäfts Leuten, wie eben jetzt gerade dieser Außenminister. Trump hat Leute in sein Kabinett geholt, die der Arbeit ihrer eigenen Ämter gegenüber sehr kritisch eingestellt sind. Der Arbeitsminister zum Beispiel ist gegen einen nationalen Mindestlohn, der Gesundheitsminister gegen Obamacare. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und last but not least, da sind noch drei pensionierte Generäle. Trump ist fasziniert vom Militär, seit er in jungen Jahren eine Militärakademie besuchen musste. So viele Ex-Generäle im Kabinett, auch das eher ungewöhnlich.
Besten Dank, das waren Informationen direkt aus Washington von Beat Soltermann. Und jetzt nach Syrien. Das UNO-Büro für Menschenrechte macht sich größte Sorgen um die Lage der Zivilbevölkerung in Aleppo, Daniel Hofer.
Sprecher Rupert Colville sagte vor den Medien, es gebe zuverlässige Hinweise, wonach Soldaten der Armee Zivilisten umgebracht hätten, darunter auch Frauen und Kinder. Tausende von Menschen seien eingeschlossen in dem kleinen Rest im Osten Aleppos. Dieses Gebiet stehe unter schwerem Beschuss durch die syrische Armee und deren Verbündete. Eine russische Hilfsorganisation gab an, sie habe in den letzten 24 Stunden fast 8000 Zivilisten aus dem Rebellengebiet in Aleppo in Sicherheit gebracht. In der Türkei geht die Verhaftungswelle unter kurdischen Politikern und Aktivisten weiter. Das Innenministerium gab bekannt, seit Sonntag seien insgesamt 568 verdächtige Personen festgenommen worden. Sie sollen Beziehungen haben zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Am Samstag waren bei einem Bombenanschlag vor einem Fußballstadion in Istanbul 44 Menschen getötet worden, darunter viele Polizisten. Eine Splittergruppe der PKK hatte sich zu dem Attentat bekannt. Bundesrat Alain Berset hat sich im Streit um die Rentenreform auf die Seite des Ständerates gestellt. Die Beschlüsse des Ständerates vom Vormittag entsprechen einem gangbaren Kompromiss. Die Modelle aus dem Nationalrat überzeugten nicht, sagte Berset gegenüber Radio SRF. Der Nationalrat will in der beruflichen Vorsorge die monatlichen Beiträge erhöhen, damit es für jeden Versicherten mehr Sparkapital gibt. Der Ständerat will dagegen die Renten bei der AHV erhöhen um 70 Franken pro Monat. Wer mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten handelt, muss künftig mit einer härteren Strafe rechnen. Auch der Nationalrat hat einen Vorstoß angenommen. Bundesrat und beide Räte wollen damit verhindern, dass die Schweiz zu einer Drehscheibe wird für den illegalen Handel mit bedrohten und geschützten Arten. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.154 Punkten plus 1,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 0,7,62 gehandelt. Der Dollar zu einem Franken 0,1,14.
Info 3 Abend.
Nein, es gibt keinen Silberstreif am Horizont. Die Menschen in der Schweiz werden auch in den nächsten Jahren immer mehr Geld für ihre Gesundheit ausgeben müssen, für Ärzte, Spitäler, Medikamente. Und damit werden auch die Krankenkassenprämien immer mehr kosten. Das sagt die Konjunkturforschungsstelle der Hochschule ETH Zürich voraus. Sarah Nowotny.
Zugegeben, dieser Beitrag beginnt schlecht. Was die Konjunkturforschungsstelle der ETH heute verkündet hat, heißt ganz grob gerechnet, bis 2018 kostet die obligatorische Krankenversicherung etwa 20 Franken mehr für jeden und jede in der Schweiz. Professor Marco Köthenbürger von der ETH nimmt an, dass die Prämien pro Jahr um über 5% steigen. Und es könnte sogar noch düsterer werden für die Prämienzahler, denn der Professor ist vorsichtig.
Dahingehend sind wir von der Prognose her sehr konservativ gewesen.
Heißt das, die Krankenkasse könnte noch teurer werden als vorausgesagt?
Die Daten, so wie wir sie jetzt haben, deuten darauf hin, sind damit konsistent, ja.
Tatsächlich hat die ETH in der Vergangenheit meistens zu rosige Prognosen gemacht. Sie sagt jeweils voraus, wie viel Schweizerinnen und Schweizer in den nächsten Jahren wahrscheinlich für Gesundheit ausgeben. Für Ärzte, Spitäler, Medikamente, Pflegeheime. Bis 2018, prognostiziert die Hochschule, dürften es jedes Jahr zwischen 3-4% mehr sein als heute. In absoluten Zahlen sind das Mehrkosten von mehreren Milliarden Franken jedes Jahr. Kein Wunder, sagt Professor Köthenbürger, denn die Wirtschaft erhole sich. Die Leute hätten deshalb wieder mehr Geld übrig für Gesundheit. Und die Löhne für Ärzte und Pflegepersonal stiegen. Jetzt wird die Prognose noch schwärzer. Marco Köthenbürger sagt nämlich etwas verklausuliert, dass er im Moment nichts sehe, was die Kosten für Gesundheit unter Kontrolle bringen könnte.
Nicht quantifizierbare Politikmaßnahmen, die darauf abzielen, letztendlich die Gesundheitsausgaben unter Kontrolle zu bringen, zu reduzieren vielleicht, die könnten wir in der Prognose nicht mit berücksichtigen, weil wir da keine verlässlichen Zahlen zu haben.
Hier nun doch noch ein schmaler Silberstreif am Horizont für die Prämienzahler. Beim Bundesamt für Gesundheit widerspricht man nämlich. Die Verantwortliche Sandra Schneider sagt, ihr Amt bereite sich darauf vor, substanziell zu sparen bei den Löhnen für gewisse Ärzte. Beziffern lässt sich das im Moment allerdings nicht. Entscheiden wird nächstes Jahr der Bundesrat.
Info 3 Abend.
Es ist eines der schwersten Unglücke mit Flüchtlingsbooten im Mittelmeer. Im April 2015 sank ein völlig überladenes Boot, das von Libyen Richtung Sizilien unterwegs war. Etwa 800 Personen ertranken, als Rettung bereits in Sicht war. Nur 28 Flüchtlinge konnten gerettet werden. Die mutmaßlichen Verantwortlichen standen heute in Catania vor Gericht und wurden verurteilt. Franco Battel.
21 Meter lang und 7 Meter breit war der Fischkutter. Etwa 30 Personen hätte er einigermaßen sicher transportieren können. Am 18. April 2015 aber wurden rund 800 Menschen auf Deck und im Bauch des Schiffes zusammengepfercht. Schwimmwesten waren keine an Bord. Zwischen 1.000 und 7.000 Euro kostete die Fahrt. Die beiden nun Verurteilten sollen das Schiff ins Unglück gesteuert haben. Ein 28-jähriger Tunesier und sein Gehilfe, ein 26-jähriger Syrer. Überlebende der Schiffskatastrophe haben sie als Schleuser identifiziert. Allerdings haben die beiden nun in erster Instanz Verurteilten vor Gericht stets beteuert, selber auch nur Flüchtlinge zu sein. Sie hätten mit der Organisation dieser Fahrt nichts zu tun gehabt. Das Gericht sah dies anders und verurteilte den Tunesier, der am Steuer gestanden haben soll, wegen fahrlässiger Tötung und Menschenhandel zu 18 Jahren Haft. Genauso, wie es die Anklage gefordert hatte. Der Gehilfe soll für 5 Jahre ins Gefängnis. Klar ist, dass diese beiden Männer nicht die eigentlichen Drahtzieher waren. Die Untersuchungsbehörden auf Sizilien wissen, dass die eigentlichen Profiteure in Libyen zu suchen sind oder in den Herkunftsländern dieser Migranten und Flüchtlinge, etwa in Somalia, Eritrea, Bangladesch oder Mali. Bisher ist es den italienischen Behörden in keinem einzigen Fall gelungen, in diesen Ländern an die tatsächlich Verantwortlichen heranzukommen. Nach dem Untergang lag das Wrack des Schiffes während rund einem Jahr auf dem Meeresgrund in fast 400 Metern Tiefe. Die italienische Regierung unter dem damaligen Premier Renzi veranlasste dann die aufwendige Bergung. Sie allein kostete 10 Millionen Euro. Auf Sizilien werden seit dem Sommer die sterblichen Überreste der rund 800 Ertrunkenen aus dem Wrack geborgen. Eines der Opfer trug ein kleines Säckchen, gefüllt mit heimatlicher Erde, auf sich. Aufgrund solcher Gegenstände von Kleidungsstücken oder der DNA werden die Leichen identifiziert und die Angehörigen benachrichtigt. Unterdessen kommen weiterhin fast täglich Flüchtlinge und Migranten in Italien an. 175.000 waren es seit Januar, deutlich mehr als im Vorjahr. 4.700 von ihnen ertranken auf der Überfahrt oder werden seither vermisst. Auch diese Zahl ist höher als im letzten Jahr.
Das war Info 3, News, Analysen und Berichte in einer knappen Viertelstunde. Verantwortlich dafür heute Pascal Schmitz und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.